Herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen im Job mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und ein paar Tipps, die dein Leben leichter machen. Stell dir folgende Szene vor. Jemand schiebt seinen Stuhl im Büro näher, beugt sich verschwörerisch zu dir rüber und flüstert, sag mal, hast du das auch gemerkt? Seitdem wir Teams benutzen, irgendwas ist da faul. Also ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen. Also Russland, Israel, Aliens, das ist doch kein Zufall. Da stecken Mächte dahinter, die wir gar nicht verstehen. Und dann diese Updates nachts. Also ganz bestimmt keine normalen Updates. Verschwörungsgeschichten, die klingen wie schlechte Science-Fiction für die meisten von uns und trotzdem glauben ganz, ganz viele Menschen dran. Und auch wenn die oft absurd vorkommen, dann sind sie gar nicht so unnormal. Denn im Kleinen, im Büro, im Projekt, in der Kaffeeküche entstehen jeden Tag kleine Versionen derselben Mechanik. Die Chefin hält Infos zurück, weil sie mich loswerden will. Oder die da drüben treffen sich heimlich und planen gegen uns. Oder dieses Meeting ohne Einladung. Also das bestimmt in Absicht, ganz sicher. Das sind natürlich keine Schlagzeilen. Das sind aber die kleinen Geschichten, die die Luft im Team schleichend vergiften. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, warum Menschen überhaupt zu Verschwörungsdenken neigen. Warum man nicht einfach sie wegargumentieren kann. Wie sie im Büro entstehen und natürlich auch, wie du damit klug und souverän umgehen kannst. Also schauen wir erstmal hinter die Kulissen. Unser Gehirn liebt Muster oder besser gesagt, es kann nicht ohne. Sobald irgendwo eine Lücke auftaucht, füllt es sie auf. Stell dir vor, du läufst abends durch eine dunkle Straße, du hörst ein Rascheln. Dein Herz pumpt, die Muskeln spannen sich an und das passiert nicht im Teil des Gehirns, der Steuererklärung macht, sondern im limbischen System, genauer in der Amygdala, in unserem Gefahrenradar, unserer Polizist, könnte man sagen. Die ist programmiert nach dem Motto, lieber einmal zu oft Alarm schlagen als einmal zu wenig. Was natürlich eine super sinnvolle Programmierung ist vom Gehirn, wenn wir auf der Savanne waren, wo ein Gefahr tatsächlich ums Leben oder Tod ging. Heute ist die Savanne halt ein bisschen anders. Pandemie, Krieg, Klimakrise, Umstrukturierung im Job, alles wackelt. Und wenn die Welt so wackelt, dann fühlt sich eine Verschwörungserzählung wie eine Lösung an, wie ein Helfer. Weil dann wird alles plötzlich passend und erklärbar. Klar, jemand zieht im Hintergrund die Fäden, denkt man. Das ist unheimlich, aber es macht das Chaos wenigstens erklärbar. Unser Gehirn belohnt das mit Dopamin. Yes, da ist ein Zusammenhang, das Gehirn, das fühlt sich super an. Und schon klebt diese Story viel besser als jegliche Statistik und jegliche Fakten. Und dazu kommt das, was wir nennen, ein Bestätigungsfehler ins Spiel. Wir suchen gerne Belege für das, was wir sowieso schon glauben. Und schwupps, jede E-Mail, jedes Zögern, jedes Meeting ohne dich wird zum Beweis dafür, dass alle gegen dich sind. Dazu das soziale Gehirn, nennen wir das. Wir lieben Zugehörigkeit, wir brauchen Zugehörigkeit. Warum ist das so? Ja, wenn wir keine Gruppenzugehörigkeit haben, sind wir natürlich sehr verletzbar oder verletzlich auf der Savanne. Wir brauchen anderen Menschen. Eine Gruppe, die sagt, wir durchschauen es, die anderen schlafen, das schmeichelt, das verbindet und Kritik prallt leichter ab. Also, zwei Komponenten spielen hier eine Rolle, diesen Bedarf nach Erklärung und Überblick und Klarheit, was jeder hat, aber das gibt so eine Verschwörungstheorie. Und zweitens das Gefühl von Zugehörigkeit und zu der Elite zu gehören, zu den besonders Schlauen, die alles durchschaut haben, erfüllt auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und dann kommt so eine Problematik dazu, weil diese Überzeugungen wohnen nicht nur in unserem rationalen Kopf. Also wenn jemand mit einer wilden Story kommt, ist die Standardreaktion oft Fakten, Studien, Zahlen, Logik. Klingt gut, bringt aber meistens nichts. Nicht, weil Fakten unwichtig wären, natürlich nicht, sondern weil Überzeugungen gar nicht nur im Kopf entstehen, sie sitzen etwas tiefer. Wenn die Amygdala erstmal Gefahr schreit, ist der präfrontale Kortex, also der rationale Teil, im Nachteil. Unser Stress schaltet das Gehirn auf Schutz statt auf Wahrheit ein. Und du kennst es vielleicht von dir selbst. Jemand redet auf dich ein, aber du hörst gar nicht mehr zu. Erst wenn die innere Temperatur sinkt, wenn du nicht mehr so voll wütend bist, wenn du merkst, okay, ich werde hier gesehen, ich werde nicht belehrt, ich merke, ich komme mal runter, dann geht der Kopf wieder auf Empfang. Das heißt, wer Verschwörungsdenken begegnen will, muss zuerst das Nervensystem runterholen von dem Gegenüber, dann auch Sicherheit signalisieren und irgendeine Art von Zugehörigkeitsgefühl anbieten. Das ist natürlich keine einfache Sache. Das sind die Komponenten, die vor den Fakten definitiv stattfinden sollen. Und genau in der Reihenfolge, also erst Nervensystem entspannen, dann das Gefühl von Sicherheit signalisieren, dann ein Gefühl von Zugehörigkeit anbieten und erst dann kommen die Fakten. Gut, lass uns so einen kleinen Exkurs in die Neuroforschung auch machen und uns die Frage widmen, warum Überzeugungen kleben. Das fühlt sich einfach richtig an. Diesen Satz sagt nicht der präfrontale Kortex, sondern das limbische System. Und das hast du bestimmt auch tausendmal selbst gesagt. Die Amygdala checkt eben Bedrohungen. Das heißt, wie vorhin gesagt, Amygdala ist so unser Aufpasser, das ist unser Polizist, checkt, ist da irgendetwas bedrohlich. Wenn der Amygdala sagt, ja gut, pass auf, Alarm, Alarm, dann tritt der Hippocampus rein und versucht das dann in irgendeinen Kontext zu setzen. Das tut der Hippocampus, indem der sagt, was sind meine Erinnerungen, wie soll ich das jetzt einschätzen? So, das heißt, erst diese auslösende Gefahr, dann wird ein Kontext drumherum gebaut aus der Erfahrungen, was dann wiederum auch so einen verstärkenden Effekt haben kann, weil dann kommt ein Bestätigungsfehler rein. Hier, ich suche mir Beweise, dass es genauso schlimm ist, wie ich das denke, dass die Welt so bedrohlich ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dazu kommt das, was man nennt eine ventromediale präfrontale Kortex. Das ist der Ort, der Emotionen, Erinnerungen und Entscheidungen zusammenbindet. Wenn dort ein Signal kommt, wie passt, also es ist stimmig, dann spüren wir das, was wir nennen Kohärenz, also alles ist in Ordnung, da ist ein Überblick, es macht alles Sinn. Und genau deshalb sind Überzeugungen so robust. Sie sind nicht nur Gedanken, sie fühlen sich nach Identität an. Ich habe das jetzt für mich ausgemalt, ich weiß, wie die Welt zusammenhängt. Das ist nicht einfach ein Gedanke, eine Meinung, den ich gerade habe, das ist viel, viel tiefer und nicht von meiner Person zu trennen. Kritisches Denken sitzt oben drüber im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Der liebt Ruhe, Zeit und Kontext. Aber unter Stress hat das limbische System Vorfahrt. Evolutiv sinnvoll, haben wir gerade gehört, aber im Büro eher nervig. Ein ausgelassenes CC wird dann schnell zum, die wollen mich ausschließen, weil dieses emotionale Teil des Gehirns vorgreifen, bevor man kritisches Denken überhaupt das korrigieren kann. Und weil das Striatum, also unser Belohnungssystem, jedes bestätigende Signal mit einem kleinen Dopamin-Ping verzieht, dann fühlt sich, ich hatte recht, guck doch mal, das ist genau, was ich so denke, das fühlt sich buchstäblich richtig geil an. Und dieses schöne Gefühl ist Dopamin. So, wenn die Welt bestätigt wird, so wie ich denke, dass sie ist, bekommt man Dopamin. Und deswegen halten wir so gerne fest an unserer Meinungen, weil es so ein kleines Glücksgefühl gibt. Neues, das nicht passt, erzeugt Dissonanz. Und die fühlt sich körperlich richtig unangenehm an. Also kein Wunder, dass man lieber bei der alten Story bleibt, als sich kritisch damit auseinanderzusetzen, weil das würde ja mein Fundament stören und würde ein sehr unangenehmes Gefühl bei mir auslösen. Okay, kommen wir wieder zurück im Büro. Es ist Montagmorgen, dein Kalender ist voll, voller Deadlines, deine Chefin ist gestresst. Das Erste, was passiert, ist ein Meeting, wo du nicht eingeladen bist. später siehst du zwei Kolleginnen, die lachend aus einem Raum kommen. Und noch später stellst du fest, dass deine E-Mail 3 Stunden jetzt nicht beantwortet wurde. Objektiv gesehen sind das nur 3 Puzzleteile. Subjektiv gesehen werden die zusammengesetzt und dein Kopf malt zum Beispiel dieses Bild. Die halten Infos zurück, die wollen mich loswerden. Oder ein Projekt läuft aus dem Ruder, alle sind gestresst, niemand dokumentiert sauber und schon wandern die Gedanken. Mein Gott, die IT blockiert uns, das andere Team will uns hängen lassen, obwohl vielleicht einfach nur Chaos herrscht. Und manchmal reicht auch eine stille Kränkung, ein Vorschlag übergangen, eine Präsentation nicht gewürdigt und. Aus Stolz plus vielleicht ein bisschen Schmerz, dann wird die Geschichte, die spielen falsch, die mögen mich nicht, ich werde bestimmt gefeuert und dann sieht man überall Bestätigung genau dafür. Okay, wie schlimm ist das jetzt tatsächlich? Müssen wir gleich an Schizophrenie denken oder reicht einfach Stress? Die ehrliche Antwort: Im Büro reden wir fast nie über klinische Wahnvorstellungen. Klar, die gibt es natürlich und dann gehört das auch in professionellen Händen, selbstverständlich. Aber meistens reden wir über etwas viel Alltäglicheres hier. Überlastete Nervensysteme, hohe Kränkbarkeit, Kontrollbedürfnis oder alte Erfahrungen aus Ausgrenzungen, die durch neue Teams getriggert werden. Also natürliche menschliche Verhaltensweise, die dann in einem beruflichen Kontext zum Vorschein kommen. Dazu kommen ganz praktische Verstärker, womit wir alle heute zu tun haben. Remote Work, wo Zwischentöne fehlen. Also wir hören sie nur das Schriftliche, wir lesen irgendetwas da rein. Vielleicht lesen wir sogar einen Ton rein, der gar nicht gesagt wurde. Oder wir verstehen das Wort anders. Auch die hybride Meetings, wo die Hälfte untergeht. Das ist ja auch nicht etwas, was unbedingt förderlich ist, wenn man schon Bedrohungen sieht überall. Oder einfach Silos, in denen Infos tropfeln. Das sind alles Nährboden für Misstrauen. Okay. Jetzt hast du also gehört, warum Menschen dazu neigen. Du hast auch gehört, wie man nicht darauf antworten soll oder warum Fakten nicht ankommen. Dann kommt natürlich die Frage, wie du souverän reagieren kannst. Hier kann man sagen, Beziehung zuerst, Klarheit danach. Stell dir die Szene mal richtig vor. Eine Kollegin setzt sich dir gegenüber, schaut dich ernst an und dann sagt sie, ganz ehrlich, die da oben spielen ein doppeltes Spiel und du bist doch auch mit drin, oder? Boah, dein Bauch macht zu, dein Kopf will sofort sagen, mein Gott, du spinnst doch, das ist völlig falsch, das ist überhaupt nicht richtig. Aber genau hier beginnt deine Souveränität. Nicht im schnellen Konter, sondern in der Reihenfolge hier. Erster Schritt, atme. Ja, ich meine das, atme tief durch. Das verschafft eine Möglichkeit für dich, nicht direkt auf das limbische System zu reagieren und dass selbst dein Klarheit, dein präfrontale Cortex auch eine Chance zu geben. In dieser ersten Schritt, also erst atmen, dann nicht auf den Vorwurf schauen, sondern auf den Menschen dahinter. Das ist nicht immer einfach, aber das ist das, was wir abziehen sollen. Zum Beispiel sagst du dann, okay, ich höre, dass du dich unfair behandelt fühlst. Das ist keine Zustimmung, das ist nur eine Anerkennung. Und das beruhigt erstmal das Nervensystem, nicht nur von dir durch deinen Atem, sondern auch von der Person gegenüber. Also Anerkennung von dem Inhalt, das machst du mit dieser Methode, was man auch nennt Spiegeln. Also ich höre, dass es dir wichtig ist, dass so und so, oder ich nehme wahr, dass du das so und so empfunden hast. Also ohne deine Stellungnahme da reinzubringen, dann spiegelst du das, was die Person dir gesagt hat. Und dadurch zeigst du Anerkennung. Zweiter Schritt. Dann stellst du Fragen, statt zu argumentieren. Du könntest fragen, welche Situation meinst du ganz genau? Wenn die Antworten etwas schwammig bleiben, immer, ständig, überall, dann kannst du es erden, indem du sagst, okay, dann lass uns 2, 3 konkrete Beispiele nehmen. Wichtig in diese Frage stellenden zweiten Schritt ist, dass du wirklich mit Neugier nicht als ein Defensiven reingeht, aber dass du wirklich denkst und zeigst, ah, okay, ich beleuchte das mit diesem Menschen, ich stelle offenen Fragen, klärenden Fragen, aber nicht in so einer belehrenden, argumentativen Art und Weise. Dritter Schritt wäre dann ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, erklären, was erklärbar ist. Also das, was die Fakten sind, kannst du da reinbringen, nur als Gegenüberstellung, so dass du nicht sagst, was nicht passieren darf, ist, dass du sagst, guck mal, du siehst es völlig falsch und das hier ist doch die Wahrheit, weil das wird nicht produktiv sein. Nur, dass du sagst, okay, das sind dann deine Fakten und hier sind meine Fakten und lass das so mal stehen. Und wenn die Stimmung dann trotzdem kippt, dann kommt der vierte Schritt, Grenzen. Freundlich, klar, ohne Drama, könntest du sagen, hör mal, ich nehme deine Sorgen ernst. Und gleichzeitig brauchen wir hier irgendeine Gesprächsform, wo wir zusammenarbeiten können. Und ich finde, dass Unterstellungen helfen uns nicht gerade in die Richtung. Damit hast du drei Fliegen mit einer Klappe, Nervensystem runterfahren, Fakten klären und Grenzen setzen. Und genau in dieser Reihenfolge. Okay, was nimmst du jetzt mit? Ich hoffe, drei Dinge. Erstens, Verschwörungserzählungen stillen echten Bedürfnissen. Es geht um Sinn, es geht um Kontrolle, es geht um Klarheit, es geht um Zugehörigkeit. Wenn du das weißt, bist du weniger genervt von dem Gegenüber und dann kommen wir ein Stück näher an dem Kern. Zweitens, Fakten allein ziehen selten. Sie wirken erst, wenn Sicherheit da ist. Also sprich erst zum Nervensystem, dann zum Kopf. Drittens, Verschwörungen im Büro wachsen da, wo Lücken sind. Lücken in der Kommunikation, Lücken in der Entscheidungen, Lücken in die Rollen, also wo keine transparent ist. So, füll die Lücken aus, lieber einmal mehr erklären, als die Fantasie das macht. Ich hoffe, du könntest ein paar Tipps mitnehmen für den Umgang mit Verschwörungstheorien, auch wenn du selbst dazu neigst, ist es natürlich das, auch hinzugucken und sagen, geht es eher darum, dass mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht erfüllt ist? Ist es, weil alles momentan zu viel ist? Ist es, weil ich mehr Ruhe brauche in meinem Leben? Geht es wirklich darum? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du sie gerne mit jemandem teilen, wo du meinst, die hätten auch was davon. Bis zum nächsten Mal.